Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Online-Gottesdienstes, zu unserer Online-Predigt durch den Römerbrief. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen hier aus der T70, aus der Talstraße 70 unseres Gemeindezentrums. Und ich freue mich jetzt, die Predigt mit euch zu teilen. Römer Kapitel 11, ich finde das so stark, dass wir jetzt durch den Römerbrief durchgegangen sind und haben da schon so viele gute Sachen erlebt. Und ich finde, gerade für jetzt die aktuelle Situation, die uns alle beschäftigt, wo man sich fragt, was ist eigentlich noch verlässlich, was bleibt eigentlich noch alles übrig? Oder auch mal wieder dieses Thema Social Distancing, inwieweit wird das wieder zunehmen? Aber auch andere Dinge, die uns vielleicht begleiten, ja, wenn dir irgendwelche Menschen Kummer machen, wenn du enttäuscht bist, dann ist der Römerbrief und gerade das, was wir jetzt gerade uns im Römer Kapitel 9 bis 11 anschauen, richtig, richtig stark, eine richtig große Ermutigung. Und dafür bete ich jetzt am Anfang. Und Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir einmal mehr hier dein Wort aufschlagen dürfen. Und die Bibel hat Kraft, die hat Power. Wir können über vieles reden. Wir können über alle möglichen Dinge reden. Und ich habe echt den Eindruck, es gibt Themen, da können manche andere Leute viel besser drüber referieren. Aber Herr, wir haben die Bibel und dein Wort. Und ich möchte es nicht aus der Hand nehmen, sondern ich glaube gerade, du hast uns dein Wort, das ist ja Gottes Wort, da redest du ja, gegeben für die Zeit, in der wir drin leben. Und ich danke dir gerade für diese Kapiteln 9 bis 11, die wir uns anschauen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du jetzt in einer besonderen Weise nochmal sprichst und dass du uns Dinge offenbarst und zeigst. In Jesu Namen. Amen. Ja, zu dieser Zeit. Ich möchte euch einfach ermutigen. Es gibt einen Gott und Gott steht zu dir. Und Gott lässt uns nicht im Stich. Bei Gott gibt es kein Social Distancing. Das ist so stark, ja. Er nimmt uns sozusagen in unseren Arm. Er nimmt uns nicht auf den Arm, ja. Er nimmt uns in den Arm und er will uns bei sich halten. Und wir haben im Kapitel 1 bis 8 gesehen. Und ich finde Kapitel 8, Vers 38 fasst das nochmal wunderbar zusammen. Ich lese euch das gerade mal vor. Römer 8, Vers 38, da steht, da sagt Paulus, denn ich bin gewiss, ich weiß das so sicher, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch irgendwelche Gewalten, weder das Gegenwärtige noch das Zukünftige, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein Geschöpf oder irgendjemand kann uns oder kann mich scheiden, hat die Kapazität, mich zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und das ist das, was eines der wichtigsten Botschaften ist. Wir werden gleich auch sehen, es ist kein Automatismus einfach so. Aber einfach zu sagen, durch den Glauben an Gott, wenn ich mich auf Gott einlasse, wenn du dich auf Gott einlässt, nichts, nichts und niemand kann dich scheiden von Gott und von seiner Liebe. Und wir haben in Kapitel 9 bis 11 uns in erster Linie mit den Juden beschäftigt. Und das mit den Juden ist ganz, ganz wichtig zu sehen, weil wir haben gesagt, im Alten Testament, durch das ganze sogenannte Alte Testament, geht ja Gott seinen Weg mit den Juden, ja. Und er verspricht Abraham bereits ganz am Anfang, also das hat er vor 4000 Jahren gesagt. Überlegt mal, vor 4000 Jahren sagt er dem Stammvater der Juden, sozusagen den Juden, sagt er ihnen, 1. Mose 17, Vers 7, ich will einen Bund mit zwischen mir und dir aufrichten und zwischen deinem Samen nach dir, also deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, den Kindern deiner Kinder und den Kindern deiner Kinder, wie wir es manchmal singen, ja, als ein ewiger Bund, dein Gott zu sein und der deines Nachkommen, deiner Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen, deinen Nachkommen nach dir, das Land, auch hier tatsächlich echtes Land, zum ewigen Besitz geben, Israel, indem du dich als Fremdling aufhältst, nämlich das Land, ganze Land, damals hieß es noch Kanaan. Und ich will der Gott sein. Ich möchte euch das gerne an Zitat sagen, wo es mir ein bisschen drum geht, auch wenn du vielleicht mit Gott jetzt nichts am Hut hast oder sagst, was redet er jetzt von Juden und so. Friedrich der Große, König von Preußen, der war bekannt dafür, dass er nicht viel mit Gott zu tun hatte und auch sehr viel lästerte über Gott. Ja? Und sein Leibarzt, der war gläubig, der glaubte an Gott, der hatte eine persönliche Beziehung zu Gott und dann frotzelte er immer ein bisschen mit dem Leibarzt. Und irgendwann sagte er, den Leibarzt wollte in Verlegenheit bringen und fragt ihn, nennt mir einen Gottesbeweis, wenn ihr ihn kennt. Es gibt doch nichts, was Gott wirklich sichtbar beweisen kann. Und dann antwortete dieser Leibarzt wie aus der Pistole geschossen, die Judenmajestät. Und das war zu einer Zeit, da haben wir noch kein sichtbares Israel gehabt, sondern er hat es ihm damals so gesagt. Und wie gesagt, die Juden sind ein Beweis für Gottes Treue durch alle Zeiten bis in die heutige Zeit. Also das könnten wir jetzt lange, lange ausholen, aber da haben wir gar nicht die Zeit für. Du kannst ja auch die anderen Predigten nochmal nachhören. Und wir wollen hier nur mal im Kapitel 11 anschauen, was es damit auf sich hat. Und ihr lieben Christen, das richtet sich besonders auch an euch, wenn ihr sagt, boah, die Juden, was habe ich mit den Juden zu tun? Oder vielleicht sogar auch theologisch sagt, Juden, wir sind doch jetzt da. Ja, Kapitel 11, wollen wir da mal anfangen? Wir gehen das, lesen das einfach mal durch. Wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch, dass ich alles in aller Ausführung, in allen Details nennen werde, aber lies doch einfach mal mit Römer 11, ab Vers 1. Und da steht, ich frage nun, Paulus, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Ja, das ist eine gute Frage. Und viele Theologen und viele in der Kirchengeschichte und viele Christen würden sagen, natürlich, die haben den Messias abgelehnt. Und darum hat Gott die Juden verstoßen und jetzt sind wir ja da, die Christen. Wir sind die neuen Juden, wir sind sein Volk. Und dann sagt er aber, das ist sogenannte Ersatztheologie, ja. Ersatz, wir sind der Ersatz für die Juden. Aber Paulus sagt, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich, sagt Paulus, bin ein Israelit. Ich bin ein Jude. Aus dem Samen Abrahams. Sie haben eben das Zitat gesehen, ja? Aus dem Stamm Benjamins. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor auserwählt hat. Proekno, auserwählt, ja? Verstoßen, da steht das Wort apostato. Das könnte man auch sein, auf die Seite gestellt. Hat Gott sein Volk verworfen? Nein, er hat es nicht verworfen. Und dann sagst du, aber ich dachte, Gott ist fertig mit seinem Volk. Ja, man kann das ja so sagen. Aus dem Alten Testament wird das Neue Testament, aus dem Alten Bund wird der Neue Bund, aus den Juden werden die Christen. Oder? So könnte man ja theoretisch das definieren. Aber das ist ein Trugschluss. Paulus nennt dazu in den nächsten Versen den Prophet Elia. Ja, Elia meinte, er war in einer Situation und sagt, oh Gott, ich bin alleine übrig geblieben, es ist niemand da und alle anderen sind weg und jetzt bin nur noch ich da. Ich bin der einzig Gläubige. Er war fast verzweifelt in der Situation und dann heißt es im Vers 4, aber was war die göttliche Antwort? Elia, sagt Gott, ich habe mir 7000 Männer übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Elia, du siehst das Big Picture nicht, du siehst das ganze Bild nicht. Wer bist du, dass du behauptest, ich bin alleine übrig, ich bin der alleinige Rechtsgläubige, ja, und alle anderen sind weg. Das ist so die Argumentation. Und dann sagt Gott im Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Also im Blick auf die Juden, ja. Wenn aber auch aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wir nennen den Römerbrief oder die Predigtserie das Evangelium der Gnade. Und es ist ein Prinzip der Gnade. Und das, was mit, und das ist ja das, was meine Begeisterung ist, das, was Gott hat in der Beweisführung mit den Juden, mit seinem Volk, mit Israel, das gilt auch mir. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und wäre Gott nicht gnädig mit Israel, müsste ich auch in Frage stellen, ob er gnädig mit mir ist. Weil mein Herz sagt mir eigentlich, ich habe das nicht verdient, dass Gott sich da über mich erbarmt. Ja? Aber Gott ist gnädig. Und das versucht er hier nochmal zu sagen, weil Gnade ist ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Gott, Römer 1 bis 8, Gott schenkt uns Vergebung, Gott schenkt uns Erlösung, Gott schenkt uns Beziehung und ewiges Leben. Natürlich, dazu gehört Glaube. Ja, das ist nicht einfach, ja, alles gut, ja, ich habe gottlos gelebt und nie was mit Gott zu tun haben. Dann steht man irgendwann am Grab und dann sagt man, unser lieber Bruder so und so, ja, den wir jetzt zu Grabe tragen. Er hat ja immer brav seine Kirchensteuer bezahlt. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist Beziehung tatsächlich. Aber wenn ich darum weiß, ja, ich brauche diese Beziehung, ich brauche diesen Gott, weil ich erkenne, ich habe gesündigt, hey. Das ist nicht, das muss man gar nicht, das wissen wir alle, ja. Und ich werde einfach so gerechtfertigt. Römer 3 haben wir das gesehen, in Vers 23, da heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Es ist eben anders als in der Wirtschaft, wo ich Leistung bringen muss und dann bin ich erst was, ja, wo ich perfekt sein muss und alles leisten muss. Es ist anders wie in deiner Peer Group, in deiner Sozialgruppe, wenn du sie noch ausleben kannst, wo es darum geht, wer ist der Beste, wer ist der Schönste, wer hat die coolsten Sprüche drauf. Es ist eben anders auch manchmal wie in der Gemeinde, ja, wo vielleicht Einzelne so ein bisschen glänzen, boah, der ist so geistlich und wo bin ich jetzt, ja. Es ist völlig anders, es ist Gnade. Und ich habe eben gesagt, das ist kein Automatismus, das ist schon völlig klar. Ja, zu seinem Volk gehören schafft nicht automatisch Beziehung zu Gott. Das muss natürlich auch Israel sehen. Ja, wenn ich sage, sie sind das Volk Gottes, heißt das jetzt nicht alle, dass sie Beziehungen haben zu Gott. Ey, es gibt orthodoxe Juden, die Schriften, die Tora fast auswendig kennen, die aber so fanatisch in ihrer Religion leben, dass sie selbst andere liberale Juden ablehnen oder hassen. Die auch keine Beziehung haben in dem Sinn zu Gott, ja. Die sich nicht an irgendwelche Regeln halten, auch jetzt in der Corona-Zeit, ja. Die machen teilweise der Regierung in Israel auch das Leben schwer. Versteht ihr? Das ist genau wie bei uns. Ich kann nicht durch irgendwelches Ableisten, und das haben wir ja in den Kapiteln vorher gesehen, irgendwas vor Gott beweisen. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk und das geht allein durch Glauben. Und wenn wir das nicht kapieren, dann kommt wie so eine Betäubung über uns. Und das müssten wir teilweise erleben in unserer Geschichte. Das mussten aber auch die Juden erleben. Das heißt im Vers 8, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Ja, natürlich ist es so, dass der Großteil der Juden bis heute den Messias, Jeshua, Jesus ablehnt. Und natürlich ist auch vieles da, wo vieles in Tradition aufgegangen ist, in Religion, wie gesagt, und da müssen wir nicht mit Fingern, ja, Elia, versteht ihr? Nicht wie singen, oh, ich bin ja der Große und wo sind ja. Nein, es betrifft ja uns alle. Es ist ein Punkt, besonders wir, die wir gläubig sind, dass wir immer wieder in der Gefahr sind, dass wir uns auf unsere eigenen Werke konzentrieren, auch christliche Werke, und dann wie taub werden. Und Gott das auch zulässt und dass da nichts mehr drankommt. Lassen wir es nicht so weit kommen. Nun, und tatsächlich, ich habe es eben gesagt, die Juden haben Jesus damals als Messias abgelehnt, wobei die erste Gemeinde bestand ja aus Juden, ja, das darf man nie vergessen, das waren ja alles Juden gewesen, Paulus war ein Jude, die Jünger waren Juden gewesen, die Gläubigen, die meisten, das waren alles Juden, da waren viele Rabbiner, viele Pharisäer, viele Schriftgelehrten, die dazu kamen, das war eine regelrechte Erweckung, die ausgelöst wurde, aber, es sieht so aus, ja, dass dann, oder es ist ja so, dass das Evangelium dann weiterging, weil viele halt eben auch Juden das abgelehnt haben. Ich habe es letzte Woche gesagt, die teilweise sogar Paulus verfolgt hatten. Und dann ist die Frage, Paulus sagt im Vers 11, ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? War das Gottes Absicht, dass er sagt, okay, ja, das ist ja Game Over, das ist ja das, was ich wieder sage. Okay, hey, die Juden haben es vermasselt und jetzt suche ich mir ein anderes Lieblingskind. Nein, sie bleiben Volk Gottes. Ja, sie haben ihn abgelehnt. Ja, es war auch nicht in Gottes Timing, der Messias, klar, Gott in seiner Souveränität hat das gemacht, aber er kam ja, um sich ihnen als Messias vorzustellen, aber er wurde abgelehnt. Aber es ist gleichzeitig was passiert. Das heißt, denn durch ihren Fall wurde das Heil den Juden zuteil. Das ist ein Segen für uns. Auch hier wieder, man könnte schnell vom Ersatz reden. Ja, okay, die sind gefallen, die haben abgelehnt und dann hat Gott gesagt, okay, jetzt gehe ich zu den Heiden. Ist aber nicht so. Im Grunde genommen könnte man sagen, er hat sozusagen sein Erlösungsprogramm, Gott, erweitert auf uns. Es ging zu den Juden und jetzt kommt es zu uns. Und jetzt darfst du in einer Liebesbeziehung mit Gott leben, mit Jesus leben. Und in dem Moment, wo du einen Glauben hast an Gott, gehörst du auch zu Gottes Volk. Das werden wir gleich in der Illustration nochmal sehen. So. Und in dieser Liebesbeziehung ist es jetzt wichtig, das vorzuleben und zu zeigen, was Gott in uns hineingelegt hat. Gerade jetzt auch zum Beispiel in der Corona-Zeit. Wo machen wir den Unterschied? Wie gehen wir um mit Dingen, die um uns herum sind? Was strahlen wir aus? Das ist so eine ganz entscheidende Frage. Und hier steht im Vers 11, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Juden zuteil, durch ihren Fall, ja, der Juden, wurde das Heil den Heiden zuteil. Und was passiert jetzt? Da bekehren sich Heiden, ja, wir sind Heiden, alles Nichtjuden sind Heiden, die bekehren sich, die haben eine Liebesbeziehung zu Gott. Und was macht das mit Juden? Was macht das zum Beispiel mit orthodoxen Juden, die versuchen, alle Gebote zu befolgen, um zu diesem Gott nahe zu kommen? Es löst etwas aus, sagt Paulus, und zwar sagt er, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Dass er sagt, boah, hey, jetzt ist dieses Evangelium weitergegangen zu uns und wir erleben diese Fülle, die in Gott ist. Und das Ziel ist, dass jetzt Juden das sehen und spüren, was wir für eine Liebe zu Gott haben, aber, gleich nochmal, gehe ich gleich mal drauf an, was wir aber auch für eine Liebe für die Juden haben. Und dadurch werden sie gewonnen. Unser Auftrag ist klar, zu lieben. Liebe in Action für die Juden. Aber die Dramatik ist, die Geschichte zeigt was anderes. Die Christen sind die größten Hater gewesen der Juden. Der Theologe Leon Morris sagte mal Folgendes: Es ist zutiefst bedauerlich, so wie Israel sich geweigert hat, diese Erlösung anzunehmen, haben wir Heiden uns allzu oft geweigert, Israel neidisch zu machen im positiven Sinn. Anstatt dem Volk Gottes die Attraktivität des christlichen Weges zu zeigen, sind Christen den Juden mit Vorurteilen, Verfolgung und Bosheit begegnet. Christen sollten unbedingt diesen Vers wieder beherzigen. Ja, das mit der Eifersucht, Liebe. Und darum sollte auch für uns dieses Heil für die Juden immer auch eine Frage der Ehre sein, wie bei Paulus. Paulus sagt, denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich, sagt Paulus, Apostel der Heiden von euch bin, bringe ich jetzt meinen Dienst zu Ehren. Und die Frage der Ehre war tatsächlich, Vers 14, ob ich irgendwie meine Volksgenossen, die Juden, zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung, die Versöhnung, auch hier bei der Verwerfung, ja, das Wort müssen wir definieren. Ja, Gott hat gesagt, ihr wollt nicht, also gehe ich zu den Heiden im Sinn verworfen, ja, versteht ihr? Nicht, ich bin fertig mit euch, sondern ich erweitere meinen Erlösungsplan. Denn wenn ihre Verwerfung, die Versöhnung der Welt zur Folge hat, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Und das ist so diese ganze Leidenschaft. Und weißt du, das ist mir so wichtig, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, wenn du an Gott glaubst, wenn du ihm nachfolgst. Schau mal, Hand aufs Herz. Gott hat Leidenschaft für die Juden. Das bringt er hier zum Ausdruck. Paulus hat Leidenschaft für die Juden und fordert uns dazu auch heraus. Die Frage ist, hast du Leidenschaft für die Juden? Stell dir einfach mal die Frage. Und hier wieder, es geht immer um die lebenden Juden. Es geht nicht Leidenschaft, boah, die Stolz im Alten Testament und David, was er alles gemacht hat und so weiter, sondern es geht um die lebenden Juden. Um die Juden, die heute leben. In Deutschland, in Israel. Das sind die Juden unserer Zeit. Wir können keine toten Menschen zur Eifersucht bringen und sie lieben, versteht ihr? Sondern die Lebenden. Und Paulus macht das abschließend deutlich in einer Illustration vom Ölbaum. Von einem Ölbaum. Nun, ich kenne mich jetzt relativ wenig in der Thematik aus, aber es ist eigentlich völlig logisch. Er sagt, schau mal, da ist ein Baum, ein Ölbaum. Und der wird beschnitten, das hast du vielleicht schon mal gehört. Manchmal beschneidet man ihn, man nimmt Äste weg, die halt eben tot sind. Und dann pfropft man nochmal andere Zweige ein, damit da neue Frucht entsteht. Und dieses Beispiel nimmt Paulus nochmal, um uns was zu illustrieren. Er sagt in Vers 17, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden, also er sagt jetzt hier, da ist die Wurzel, das ist Gott, der hat sein Volk ins Leben gerufen, dieser Ölbaum, Israel, die Juden, ja, und jetzt ist es halt eben so, wie wir eben gesehen haben, da wurden einige ausgezogen, ja, weil da kein Leben mehr drin war. Und jetzt sagt er, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig, also die Heiden glauben jetzt, unter sie, nicht anstatt, sondern unter sie, eingepfropft bist und mit Anteil am Volk Gottes bekommen hast, an der Wurzel und an der Fettigkeit des Ölbaumes. Wow, und wir profitieren. Ich darf zum Volk Gottes gehören. Ich darf all die Segnungen für mich in Anspruch nehmen. Und dann warnt Paulus und dann sagt er zu uns, hier, zu uns Frommen und vielleicht auch zu uns Deutschen, denen das manchmal anhängt. Wir sind ja sowieso, wir wissen ja eh alles. Ja? Wir können ja über jeden und alles immer sagen, was die Amis falsch machen und was die Moslems falsch machen und was die Afrikaner falsch machen und was die Juden falsch machen. Und wir wissen ja, wie es richtig geht. Das ist ein bisschen so eine Überheblichkeit, denke ich, die nicht nur in unserer Kultur ist, sondern manchmal auch unter uns Christen. Vielleicht nicht bei dir, aber ich merke das halt schmerzlich auch bei mir. Und deswegen sagt Paulus, Achtung, oder Gott sagt, Vers 18, so überhebe du dich jetzt nicht gegen diese Zweige. Die Rede ist von den Juden. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, ja, aber die Zweige sind doch ausgebrochen, damit ich eingepfropft werde. Ersatztheologie. Ja? Juden weg, jetzt sind wir ja da. Und dann sagt er, ja, es stimmt zwar, ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst auch durch den Glauben. Aber sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst auch geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Heavy words. Harte Worte, oder? Aber auch hier wieder, bitte versteh das richtig. Bitte lies jetzt nicht, Gott ist streng, Gott schmeißt mich raus, darum müssen wir uns fürchten und Gott ist unberechenbar und all das Zeugs, ja? Nein, hier steht lediglich, sei nicht hochmütig. Sei nicht überheblich. Wenn du dich mit Gott messen willst und meinst, du bist der Einzige und du machst das ja richtig und du schaffst das, dann erlebst du seine Heiligkeit. Und es ist dann auch eine Strenge. Ich kann nicht vor Gott bestehen. Ich kann mich nicht mit Gott messen. Ich bin nicht vollkommen. Ich bin ein elender Sünder. Ich bin ein Loser, ja, im Vergleich zu Gott. Und jetzt muss ich mir immer wieder neu bewusst sein. Das macht mich demütig, Gott gegenüber und auch Menschen gegenüber. Aber wenn du glaubst an Gott, vertraust auf seine Güte und seine Gnade, auch wenn du weggelaufen bist, dann kannst du jederzeit zurückkommen. Es ist Gnade. Und vielleicht misst sich diese Gnade gut an dem, wie wir zum Beispiel über unseren älteren Bruder denken. Die Juden, ja? Der wird manchmal als der ältere Bruder verglichen. Wie denken wir darüber? Es ist Gnade. Es gibt so dieses schöne Lied, Only by, haben wir früher immer gesungen, Only by grace we can enter, only by grace we can stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Was so viel heißt wie, es geht nur durch Gnade. Ich ich glaube durch Gnade und ich kann auch nur durch Gnade bestehen. Und wir als City Chapel werden auch nur durch Gnade da durchkommen. Wir sind auch kein vollkommener Haufen, sondern George Barber nennt das a holy mess. Ja? Manchmal so ein heiliges Durcheinander. Und da brüsten wir uns nicht, ja, aber wir sind nicht die Perfekten. Das kann ich dir auch sagen, wenn du noch eine Gemeinde suchst, komm nicht zu uns, wenn du perfekt bist, weil dann, wir sind nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Und wenn du in eine perfekte Gemeinde kommst, wird sie dann nicht mehr perfekt sein, weil du auch nicht perfekt bist. Verstehst du? Lass uns einfach an Jesus festhalten. Das ist diese Message, die es uns auch so erleichtert und so einfach macht. Und schau mal, das bringt die nächste. Wir waren ja in diesem Bild vom Ölbaum und im Blick auch auf die Juden. Da heißt es, Vers 23, jene dagegen, auch wieder von den Juden die Rede, jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden sie wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen, ja? Diese alten Zweige. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Siehst du, darum liebe ich diese Sachen und diese Beweisführung mit den Juden. Wenn ich versage, selbst wenn ich es dazu bringe, rausgerissen zu werden. Schaut mal, Johannes 15, da redet Jesus vom Weinstock und die Reben. Ja? Und jede Rebe, die keine Frucht bringt, die schneidet er ab und tut sie auf die Seite. Und auch das klingt so, oh, jetzt haben wir es versaut, jetzt haben wir es vermasselt. Nein, das ist die Gnade. Ich komme jederzeit wieder zurück. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn, die das so stark zum Ausdruck bringt. So, und das gilt natürlich auch für die Juden. Sie wurden von Gott auserwählt und sind wie dieser Ölbaum, der tief verwurzelt ist. Ja? Hier, die Verheißungen, die Tora, die fünf Bücher Mose und all diese Verheißungen, von denen es in Römer 9 hieß, das alles gilt für die Juden. Ja? Das ist dieser Stamm, in den wir mit eingepfropft werden können. Und durch Glauben dürfen wir nun dazugehören. Vers 17, Anteil bekommen an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. So, und jetzt bleib mal bei dem Beispiel des Baums. Jetzt werde ich tatsächlich noch mal ein bisschen politisch emotional, ja. Wer Juden hasst, wer Juden ignoriert, wer sich über Juden erhebt, auch in der evangelikalen Theologie oder in der evangelischen oder in der katholischen, und wer Juden vernichtet, wie bei uns im Dritten Reich, oder wer Antisemitismus, und sei es nur einen verdeckten Antisemitismus, fördert oder Anti-Israelismus fördert, der sägt den Baum ab oder der sägt den Ast ab, auf dem er sitzt. Ganz einfach. Weil denk immer daran, du hängst ja an diesem Baum, und wenn du das ablehnst, was habe ich mit den Juden zu tun, dann sägst du den Ast ab und du fällst mit. Und das ist so ein Punkt, ja, wenn zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 diesen Satz gebracht hat, der übrigens nicht von ihr stammt, der wurde auch schon vorher gesagt, der ist auch festgelegt, darüber hat man im Bundestag abgestimmt, wo sie sagt, die historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Also nochmal. Israel habe ich rausgelassen. Die historische Verantwortung Deutschlands für Israel ist Staatsräson meines Landes. Und das ist so. Das ist eine tiefe Wahrheit. Da steht und fällt vieles mit. Deswegen heißt es im Römer 15 nachher, Vers 10, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Ja, und es gibt auch eine eschatologische Verbindung. Das hört nicht auf. Es heißt dann zum Beispiel weiter im Vers 25, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird dann Israel, ganz Israel, gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund, mit ihnen, wenn sie ihre Sünden wegnehmen werden. Ja? Das ist der Punkt. Also es hat nicht nur eine gegenwärtige Bedeutung, sondern eine eschatologische Endzeitbedeutung. Ja? Es heißt, in einem Satz bringt Paulus das zum Ausdruck. Was im Moment passiert, das Evangelium breitet sich aus. Und vielleicht bist du derjenige, der jetzt sagt, ich glaube an Jesus, und die Vollzahl, wir haben keine Ahnung, was damit gemeint ist. Vermutlich geht es darum, irgendwo ist bei Gott ein Timing gesetzt. Wenn das erreicht ist, dann ist es aus. Dann kommt Jesus wieder und holt uns zu sich und dann beginnt eine neue Phase. Wir haben mal durch die Offenbarung gelehrt, ganz interessant, das kannst du dir auch mal anschauen, anhören über unsere Homepage. Und dann wird etwas passieren, eine Zeit, die über die Welt gehen wird. Und es heißt, dann werden sich am Ende alle Juden bekehren und werden Jesus, Jeshua als Messias anerkennen. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und von dem her möchte ich einfach das jetzt dir mitgeben. Einfach, dass wir nochmal sehen, Vers 29, das nochmal herausnehmen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das gilt für Israel und das gilt für uns. Und das möchte ich zusammenfassend dir mit auf den Weg geben. Bei diesen ganzen drei Kapiteln. Erstens, Gott ist gut. Gott ist gut. Er hat eine Leidenschaft, dass die Juden in eine enge Beziehung zu ihm hineinkommen und die Güte Gottes erleben und erfahren. Und die gleiche Leidenschaft hat er für uns. Dass wir uns bekehren, dass wir mit ihm leben, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir zu seinem Volk gehören und dass sein Volk wieder zu ihm zurückkommt. Darum geht es da. Aber Gott ist auch treu. Er hat sein Volk nie verstoßen und er wird auch uns nicht verstoßen. Kein Automatismus, aber es soll dir Hoffnung geben, egal wo du stehst. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und natürlich, Gott ist nicht nur gut, er ist nicht nur treu, er ist doch souverän. Also bestimmen wir jetzt nicht, wie Gott zu handeln und zu tun hat. Sind wir einfach froh, dass Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Allmächtigkeit uns immer wieder diese Türe öffnet, zu ihm zurückzukommen. Und ich möchte jetzt noch mit uns gemeinsam beten und ich bete mit uns diesen Epilog, dieser Kapitel, was zuletzt steht. Und das soll einfach so ein Akt der Anbetung sein, wie wir jetzt zu Gott kommen. Wo du auch jetzt bist, geh einfach in deine Gebetshaltung, wo du bist, werde still und bete das mit, was Paulus hier als Abschluss bringt. Vers 33. O, welche Tiefe des Reichtums! Welche Tiefe des Reichtums in der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Gott, wie unergründlich sind deine Gerichte und wie unausforschlich deine Wege. Denn wer hat deinen Sinn erkannt? Oder wer ist dein Ratgeber gewesen? Oder wer hat dir etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von dir und zu dir und für dich sind alle Dinge. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und wir kommen zu dir, Gott. Was für eine Gnade, dass ich jetzt diese Sätze hier sagen darf, dass ich das lesen darf aus deinem Wort und das ist alles geschrieben für uns, für jeden Einzelnen. Wir haben uns die Juden angeschaut und wir sehen da deine Geschichte mit ihnen, dass du sie bis heute am Schirm hast und dich danach sehnst, dass sie wieder in diese ganz persönliche Beziehung zu dir hineinkommen. Aber du zeigst uns auch, dass du uns liebst ohne Ende. Und größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Und du hast dein Leben für uns gegeben. Und so kommen wir zu dir, bekennen dir unsere Schuld, bekennen dir unsere Sünde, unsere Gottlosigkeit, unsere Überheblichkeit, unsere Perfektion, unsere Leistung, all das legen wir vor dich hin. Und wir laden dich ein. Jesus, komm du in unser Leben. Vergib uns die Schuld. Reinige uns durch das Blut, was du vergossen hast. Dass wir als deine Kinder, Vater, dass wir zu dir Vater sagen dürfen, als deine Kinder unterwegs sein dürfen. und erfülle uns mit der Gegenwart, mit deinem Heiligen Geist. Und danke, dass du ein Stück weit immer mehr reinnimmst in deinen Plan mit uns, mit unserem Leben. Danke für die Gnade. Danke, dass wir eingepfropft sind in diesen Baum hinein. Dass wir versorgt werden, dass wir nicht dürr daneben liegen müssen. Und egal wie die Umstände sind, egal was noch alles über uns kommt, über unser Land, danke, dass wir eingepfropft sein dürfen in dir. Danke, dass das für uns gilt als Heiden und dass das auch gilt für die Juden. Und wir möchten die Juden segnen in deinem Namen. Wir möchten sie segnen. Wir möchten sie segnen mit Schutz, dass du deine Hand über dieses Land hältst, über Israel, über die Juden. Und dass sie dich erleben, dass sie dich erkennen. Dass sie erleben, dass das, was du in der neuesten Geschichte, in der neueren Geschichte auch an ihnen tust, dass das deine Wunderwirkungen sind. Und so segnen wir das Volk und ich stelle uns alle unter deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen. In diesem Sinne möchte ich dir alles Gute wünschen und Gottes Segen. Lass uns weiterhin in Verbindung bleiben. Wir werden natürlich auch weitermachen im Römerbrief und Gott segne dich.